Umdenken, der Podcast der Universität Münster.
Sie beschäftigen sich schon sehr lange mit zurückliegenden Epochen, beispielsweise dem Hellenismus und der Spätantike. Können wir eigentlich aus dieser lange zurückliegenden Zeit noch irgendetwas lernen, Herr Sänger?
Ja, das ist eine gute Frage und vor allem im Hinblick auf die Themen, die man gern mit Studierenden aufarbeitet und bespricht, gibt es natürlich zwei, drei große Bereiche, die man benennen kann. An erster Stelle ist das, was uns aus der Antike geblieben ist und uns noch immer beschäftigt, und das ist natürlich der große Bereich der Philosophie, also die philosophischen Schriften, beginnen mit den Vorsokratikern, aber dann natürlich mit den bekanntesten Exponenten, Aristoteles und Platon, um nur einige zu nennen. Das ist natürlich etwas, was auch die moderne Philosophie geprägt hat und wo man schon ganz grundsätzlich über die Gedanken der Menschen aus der Antike nachdenken und reflektieren kann. Es gab auch einen römischen Kaiser, Marc Aurel, der uns seine Selbstbetrachtungen in einer stoischen Tradition übermittelt hat. Also das sind Dinge, die beschäftigen uns noch heute. Was können wir vielleicht noch lernen? Da würde ich auch zwei Aspekte aufmachen. Einerseits natürlich, wenn wir an Athen denken, die demokratischen Prinzipien, die hier galten und sich entwickelt haben und wo wir eine ganz andere Form der Partizipation vor uns haben, als wir sie uns heute denken können, wo wir sozusagen am Höhepunkt der Demokratie in Athen, in der Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus sehen, dass man versucht hat, alle in die politische Partizipation, alle Bürger mit einzubinden. Das ging dann so weit, dass gewisse staatstragende Ämter dann auch einfach verlost wurden. Also man hat versucht, das System nach unten hin zu öffnen. Natürlich ist das jetzt für unsere modernen Staaten schwierig, hier ein Lossystem für wichtige politische Ämter einzuführen. Aber man kann schon diesen Zugang nehmen und sich vielleicht denken, an welcher Stelle man Bürger vielleicht noch mehr einbinden kann. Und dann natürlich auch ein anderer Aspekt, wenn wir uns jetzt, das haben wir auch bei den Griechen, aber das sehen wir natürlich auch ganz stark bei den Römern, wie sehr die Gemeinschaft darauf bedacht war, dass jeder auch einen Beitrag leistet, wenn es darum geht, die Gemeinschaft zu verteidigen.
Also es gibt einiges, was wir über die Jahrtausende, Jahrhunderte bewahren haben und auch bewahren sollten. Und damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Universität Münster. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit uns umdenken wollen. Ich freue mich über Ihr Interesse. Mein Name ist Norbert Robers. Ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Tatsächlich blicken wir heute sehr weit zurück. Der schon angesprochene Hellenismus umfasste beispielsweise die zeitliche Spanne von 336 vor Christus, als Alexander der Große von Makedonien die Macht übernahm, bis etwa 30 nach Christus, als sich die Römer das letzte hellenistische Großreich einverleibten. Und wenn wir nachher mit Herrn Sänger intensiv über Dokumente aus Papyri sprechen, werden wir über eine Epoche diskutieren, die sogar noch weiter zurückliegt, bis ins dritte Jahrtausend vor Christus. Ich verspreche Ihnen, es handelt sich um ein faszinierendes Thema und natürlich ist es großartig, dass wir dafür mit Herrn Sänger einen Experten an unserer Universität haben. Wer ist mein heutiger Gast? Professor Dr. Patrick Sänger stammt aus Wien, wo er auch von 1997 bis 2004 alte Geschichte und Altertumskunde studiert hat. Von 2004 bis 2009 folgte sein Promotionsstudium der alten Geschichte. Danach war er Assistent in Heidelberg am Institut für Papyrologie. 2017 hat er sich habilitiert. Danach ging er zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter ans Institut für klassische Altertumskunde der Uni Kiel. Seit 2018 ist er Professor für Alte Geschichte an der Universität Münster. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Verwaltungs-, Rechts- und Sozialgeschichte des östlichen Mittelmeerraums vom Hellenismus bis in die Spätantike, Minderheiten und Migrationsphänomene in der Antike mit einem Schwerpunkt im Hellenismus und schließlich die Edition dokumentarischer Papyri und von Inschriften aus Ephesus. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für uns und für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Sänger.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Sänger, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich so wenig darüber weiß und so wenig bislang darüber gehört habe. Wie kommt man eigentlich dazu, sich speziell für Papyri zu interessieren? Also das ist ja doch schon etwas spezielleres Forschungsgebiet, wenn ich das mal so sagen darf. Wie sind Sie persönlich dazugekommen?
Ja, ich bin persönlich dazugekommen dadurch, dass ich mich für alte Geschichte interessiert habe, also für die Geschichte der griechischen und römischen Welt. Habe deswegen auch dieses Studium in Wien gewählt und war am Anfang meines Studiums ein bisschen unglücklich, weil ich überwiegend Kurse besucht habe, wo man die üblichen Quellen zur griechischen und römischen Geschichte gelesen und analysiert hat. Das sind die literarische Quellen. Also die bekanntesten, die man so im Kopf hat, ist zum Beispiel der Gallische Krieg von Gaius Julius Caesar, also so Ereignisgeschichte auf Grundlage von literarischen Quellen. Und ja, das hat mich interessiert, aber mir hat irgendwas gefehlt. Mir hat der Zugang zu den Menschen.
Sie wollten was etwas Spezielleres.
Ja, ich wollte was Spezielleres und mir hat der Zugang zu den Menschen in der Antike gefehlt, so ein bisschen. Und dann kam es dann so, dass wir in Wien einer der größten Papyrussammlungen der Welt haben. Und zwar ist die im Besitz der österreichischen Nationalbibliothek. Und es gab in Wien auch Kurse, die im Rahmen des Studiums angeboten wurden, Kurse zur Papyrologie, wo man dann sogar eben in den Räumlichkeiten der österreichischen Nationalbibliothek beziehungsweise der Papyrussammlung zusammengekommen ist und eben diese Kurse besucht hat. Und ich habe das entdeckt, dieses Studienangebot im Jahr 2000 und war dann eigentlich sofort gefesselt. Ne? Also da hat man dann zum Teil auch, ist der Dozent gekommen mit Originalen, hat die auf den Tisch gelegt und man hat angefangen zu lesen.
Und die Originale waren dann wie alt? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, die waren eben aus vom Hellenismus bis eben in die Spätantike. Tatsächlich habe ich mit spätantiken Fragmenten angefangen. Da sprechen wir dann von ja ungefähr 1500 Jahren waren diese Fragmente alt.
Und das hat Sie fasziniert, weil Sie damit sehr tief, vermute ich jetzt mal, in die Geschichte eintauchen konnten und sehr original dann auch nachvollziehen konnten, über was man sich damals unterhalten hat, was man niedergeschrieben hat.
Ja, Sie müssen sich vorstellen, also das, womit sich dann der Althistoriker beschäftigt, sind eben dokumentarische Texte. Das ist der Anteil an Papyri, der tatsächlich am größten ist. Also wir haben daneben auch literarische Texte, also das, was die Menschen gelesen haben und demnach abgeschrieben haben, also eben antike Literatur, das haben wir auch, aber der größere Teil der gefundenen Papyri entfällt eben auf dokumentarische und das ist alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Verträge, Steuerlisten, Steuerdokumente, das sind eben auch Privatbriefe zum Beispiel, also wirklich eine große Palette an unterschiedlichen Texten, mit denen man sehr tief in das antike Leben eintauchen kann und den Menschen in ihrem Alltag wirklich sehr nahe kommen kann. Und da habe ich gewusst, das ist genau das, was ich eigentlich
machen will. Das ist genau das, was ich will. Die wissenschaftliche Community, bleiben wir nochmal etwas im Allgemeineren, stelle ich mir dennoch zur Papyrologie als überschaubar vor. Ist das so? Und wo sind so, wenn man das so heute neudeutsch sagen will, die Hotspots der Forschung? Ist das zum Beispiel die Uni Wien oder wo gibt es weitere bedeutende Standorte für diese Forschung?
Also wenn wir es jetzt mit großen, also die Papyrologie ist ein kleines Fach. Sie zählt zu den kleinen Fächern und es ist tatsächlich ein sehr kleines Fach. Sie haben vollkommen recht. Die Forschungscommunity ist überschaubar. Was allerdings das Fach auch sehr international macht, weil man notgedrungen miteinander zusammenarbeiten muss. Also ich glaube, wir werden dann heute auch noch auf ein schönes Beispiel zu sprechen kommen, wie das funktionieren kann. Aber wir haben halt zum Beispiel diese papyrologischen Hotspots in Europa und in Großbritannien und in in Nordamerika, wo sich eben große Papyrussammlungen befinden. Und einer dieser Hotspots ist eben Wien mit einer der größten Papyrussammlungen der Welt. Und in diesen Hotspots, wenn es dann eben auch noch Universitäten gibt, die diese Materialien oder das Studium der Papyri mit in ein Studienangebot mit aufnehmen, dann hat man eben diese Möglichkeit, Papyrologie tatsächlich zu lernen. Und in Deutschland haben wir diese Begebenheit zum Beispiel auch, also in Deutschland ist ein absoluter Hotspot in Heidelberg. Da gibt es ein eigenes Institut für Papyrologie, die haben auch eine eigene Papyrussammlung, und Köln, da ist sozusagen das Gleiche der Fall. Ja.
Ich habe nachgeschaut, Herr Sanger, die Papyrologie wird als eine, Zitat, Hilfswissenschaft bezeichnet. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern mal erklären, was damit gemeint ist, und auch daneben liegende Frage, wie grenzt sich die Papyrologie auch von anderen Wissenschaften ab, beziehungsweise wie sie sich in der Geschichtswissenschaft verortet? Ist das eine Abteilung der alten Geschichte, eine Unterkategorie? Vielleicht ordnen Sie uns mal ein bisschen die Papyrologie als Hilfswissenschaft in dem Zusammenhang ein, bitte.
Also eine Hilfswissenschaft oder Grund- oder Grundlagenwissenschaft ist diejenige im Rahmen der Geschichtsforschung, die Materialien aufarbeitet oder Quellen aufarbeitet, die dann von den historischen Fächern oder den philologischen Fächern ausgewertet werden. Und jetzt, wenn wir von alter Geschichte sprechen, dann sind die Papyrologen eben diejenigen, die diese Papyri entziffern, edieren, also dann Texte im Rahmen von Editionen herausgeben, eben sie übersetzen, sie kommentieren, vielleicht eben auch schon eine erste historische Interpretation vornehmen. Und wenn wir dann eben diese Texte erschlossen haben, dann können eben andere Fächer, also größere Fächer, umfassendere Fächer damit arbeiten. Und das ist eben im Rahmen der Papyri ist das eben die alte Geschichte, die dann eben die Papyri hernehmen kann und vielleicht ganz übergreifende Fragen anhand dieses Materials bearbeiten kann. Und das Gleiche ist eben auch der Fall für die klassische Philologie. Wenn wir jetzt über literarische Texte reden, für die sich die klassische Philologie interessiert, dann ist eben Papyrologie in diesem Fall ein Teilbereich, der eben die auf Papyrus erhaltenen literarischen Zeugnisse aufarbeitet, die dann eben sozusagen weiter erforscht werden können im Rahmen der klassischen
Philologie. Handelt es sich um eine eher junge Wissenschaft, die Papyrologie, oder ist es eine uralte, weil ja der Stoff eben auch uralt ist?
Es ist eine sehr junge Wissenschaft tatsächlich. Im Vergleich zur klassischen Philologie oder zur alten Geschichte oder zu anderen Hilfswissenschaften, die eben im Rahmen dieser Fächer eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die Inschriftenkunde oder Epigraphik, ist die Papyrologie tatsächlich sehr jung. Sie reicht nämlich nicht in den Renaissance-Humanismus zurück, also ins 15., 16. Jahrhundert, sondern sie hat ihre starken Impulse bekommen erst im 18. und im 19. Jahrhundert. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Das eine ist eben das Ende des 18. Jahrhunderts oder 1798, sich Ägypten aufgrund der Ägypten-Expedition von Napoleon sehr stark geöffnet hat, beziehungsweise im Nachgang dieser Ägypten-Expedition kam es zu verstärkter Reisetätigkeit von europäischen Gelehrten nach Ägypten. Es war so eine Art Ägyptomanie, und im Rahmen dieser Ägyptomanie hat man sich dann für alles Mögliche aus Ägypten interessiert, also die Altertümer, und dazu gehörten dann eben auch die Papyri. Tatsächlich war genau dieses 18. und vor allem dann eben das 19. Jahrhundert eine Zeit, wo es auch verstärkt zu Papyrusfunden gekommen ist. Und zwar einerseits deswegen, weil man eben Zuckerrohr und Baumwolle angebaut hat in Ägypten und dafür eben Dünger benötigte. Und diesen Dünger hat man, oder das haben die ägyptischen Bauern gewusst, den finden sie dort, wo sich antike Müllhalden befinden. Also da war besonders fruchtbare Erde. Und wo finde ich diese antiken Müllhalden? Eben am Rande von antiken Siedlungen. Und deswegen haben die eben dann genau diese Müllhalden durchforstet und haben da alles Mögliche gefunden, neben dem Dünger, unter anderem eben auch Papyri in großer Zahl. Und vielleicht darf ich da noch eine Sache dazu sagen. Und das 19. Jahrhundert war es dann eben auch, in dem systematische Grabungen dieser antiken Siedlungen in Ägypten begonnen haben, wo man dann eben auch Papyri im Rahmen dieser Grabungen gefunden hat. Ja.
Kommen wir mal zu dem Werkstoff an und für sich, zu Papyri. Kann man das einfach so beschreiben, wie ich es jetzt versuche? Papyri war das Papier der alten Ägypter?
Ja, beziehungsweise man kann es noch ausweiten. Papyri waren das Papier der Antike oder des antiken Mittelmeerraums, weil vor allem ab dem Hellenismus hat man dann aus Ägypten diese Papyri exportiert und das war dann sozusagen im Mittelmeerraum der Beschreibstoff, den man dann eben auch in römischer Zeit zum Beispiel
verwendet hat. War der denn in Massen auch verfügbar oder war das seinerzeit ein rares Gut?
Ja, es wurde schon in Massen hergestellt in Ägypten. Also Ägypten ist tatsächlich, wir kennen keinen anderen Ort, wo man dieses Beschreibmaterial hergestellt hat. Es wurde in Massen produziert, aber man muss sich bewusst sein, dass Papyri durchaus ihren Preis hatten. Also es war kein günstiger Beschreibstoff, vor allem eben die guten Qualitätsstufen waren etwas, was man jetzt sicher nicht verwendet hat, um irgendwas drauf zu kritzeln, sondern das hatte schon seinen Wert. Und dass es seinen Wert hatte, sehen wir eben auch, dass gute Papyrusblätter nicht nur einmal verwendet wurden, sondern zweimal.
Wer nutzte dann dieses Papyri? Wenn Sie sagen, das konnte jetzt vielleicht auch nicht jeder, weil es auch seinen Wert hatte, war das eine bestimmte Klasse in Anführungsstrichen von Menschen, die ihn benutzt hat, oder war das auch was für den Alltag? Sie haben gerade Steuerlisten erwähnt ganz am Anfang oder weitere Dinge des Alltags. Das klingt dann schon danach, als ob es doch massenhaft verwendet wurde oder war es dann doch wieder eingeschränkt? Also der einfache Bauer hat es dann vielleicht doch nicht verwendet oder für wen war es gedacht?
Das ist eine unheimlich schwierige Frage. Also was wir sehen ist eben, dass es von der Verwaltung oder im Rahmen oder vom jeweiligen Verwaltungsapparat, sei es jetzt hellenistisch oder römisch, verwendet wurde, um Verwaltungsakten zu produzieren. Es wurde auch von normalen Menschen verwendet und das beste Beispiel sind eben die Privatbriefe. Wir tun uns da aber mit einer sozialen Zuordnung derjenigen Menschen, die eben Papyrus verwendet haben, um darauf Privatbriefe zu schreiben, schwer. Es scheint aber schon, also es gibt schon Indizien, die darauf hindeuten, dass das jetzt nicht die Ärmsten waren, die diesen Beschreibstoff benutzt haben. Es gab übrigens auch ein alternatives, weitaus billigeres Beschreibmaterial, das uns auch massenhaft erhalten ist. Und das sind Tonscherben, also einfach Scherben von zerbrochener Keramik, auf denen man dann auch schreiben konnte. Aber diese Frage nach der sozialen Zuordnung der Papyri ist wirklich eine ganz schwierige und man kommt zum Teil eben auch schwer an die eigentlichen Schreiber heran, weil wenn Sie jetzt einen Privatbrief haben, der ist im Namen einer Person geschrieben, aber wir wissen, dass zum Teil Privatbriefe für Menschen verfasst wurden. Also, dass es da jemanden gab, der schreiben konnte und der hat dann für eine andere Person den Brief geschrieben. Und da ist es dann eben, wie gesagt, mit der sozialen Zuordnung relativ schwer. Vor allem eben, wenn man sich die Frage stellt, wie war der Bildungsstand der Person, die in deren Namen ein Brief geschrieben ist. Ne? Weil wenn ein Schreiber für diese Person schreibt, dann war es eigentlich der Schreiber, der so weit gebildet war, um einen Text zu formulieren, aber nicht die dahinterstehende Person. Also, aber auch sich einen Schreiber leisten zu können.
War auch nicht alltäglich.
Nein, also im Endeffekt, denke ich, kann man es so eingrenzen, dass es doch etwas war, das jetzt nicht, ja, vielleicht doch eher auf eine gehobene soziale Schicht hinweist.
Und es war das Kommunikationsmittel neben den Tonscherben schlechthin. Wenn man das mal versucht in die heutige Zeit, wir nutzen heute natürlich andere Kommunikationsmittel, aber für die damalige Zeit waren Tonscherben und Papiere die Kommunikationsmittel.
Ja, ja, also wir haben halt auch noch sowas wie Wachstafeln, aber man kann das durchaus so sagen, ja.
Wie wurde denn auf Papiere überhaupt geschrieben? Wie muss man sich das vorstellen? Mit was für einem Werkstoff oder mit was für Material?
Also das, was wir sehen, was sich dann etabliert hat in hellenistischer Zeit und also dann auch in römischer Zeit, dass das etablierte Schreibinstrument war, das ist Schilfrohr, also ein zugespitztes Schilfrohr. Das müssen Sie sich vorstellen, das wurde dann eben an einem Ende zugespitzt wie eine Feder, zum Teil eben mit einem Spalt in der Mitte, um eben die Tinte aufzunehmen. Und mit dem hat man dann auf diesem Papyrus recht kursiv und rasch schreiben können.
Also wir haben dann also Schilfrohr, Tinte und Papyrus, ja, und damit konnte man sich kommunizieren.
Vor allem, wenn Sie einen Papyrus guter Qualität haben, dann ist die Oberfläche sehr gut abgeschliffen. Das heißt, man bleibt kaum bei den Fasern hängen und man kann ziemlich flüssig schreiben, was uns wiederum vor Probleme bei der Entzifferung stellt, weil eben das meiste, was wir haben, kursiv geschrieben ist und mitunter eben auch verschliffen in der Schreibweise, was eben das Entziffern nicht immer einfach macht.
Apropos Schreibweise, das stelle ich mir auch recht komplex vor. Das war ja wahrscheinlich nicht Sätze und Wörter, wie wir sie heute kennen, sondern auch Zeichen oder wie muss man sich das vorstellen, was Sie da vorfinden auf den Papyri?
Ja, es gibt schon sowas wie Abkürzungen oder eben Zeichen zum Beispiel für Maßeinheiten. Das muss man halt lernen, das Ganze zuzuordnen.
Aber auch bei literarischen Texten muss es dann ja auch irgendeine Art von richtigem Text gegeben haben, logischerweise, oder?
Ja klar, aber bei literarischen Texten ist es ein bisschen einfacher, weil die sind eben nicht in so einer starken Kursive oder nicht so kursiv geschrieben. Und bei literarischen Texten kann man sich mitunter eben auch, wenn diese Texte bekannt sind, die ich auf Papyrus wiederfinde, dann kann ich mich eben auch an dem orientieren bei der Entzifferung, was eben schon bekannt ist, also was wir möglicherweise über die mittelalterliche Überlieferung wissen.
Aber Papyrologen wie Sie oder auch Ihre Kollegen an anderen Standorten können, ich sage es jetzt mal so salopp, alles, was Sie so finden, tatsächlich entziffern? Oder findet man heutzutage auch noch Dinge, wo Sie sagen, nein, also da kommen wir gar nicht mit klar?
Es ist tatsächlich, es gibt wirklich sehr herausfordernde Texte. Und Da fällt die Entzifferung wirklich schwer. Und es ist schon jedem Papyrologen so gegangen, dass sie da einen Text haben und sie sehen die Buchstaben, aber sie kommen einfach nicht weiter. Weswegen es in der Papyrologie ganz wichtig ist, zusammenzuarbeiten, weil 4, 6, 8 Augen sehen mehr als nur 2. Auch für jede Schrift, hellenistisch, römisch, spätantik, gibt es eigene Spezialisten, mit denen man dann eben einzelne Stellen besprechen kann und hoffen kann, dass man eben dann auf die richtige Fährte kommt. Aber es ist, einige Texte sind wirklich eine ganz große Herausforderung.
Wo hat man das Gros der Papyrusrollen oder diese Hinterlandschaft gefunden? Und können Sie uns etwas zum Volumen sagen? Von wie viel geht man so aus? Wie viel ist uns da hinterlassen worden?
Also tatsächlich, damit die Papyri, wir haben jetzt schon immer so über Ägypten gesprochen, damit sich dieser Beschreibstoff erhält, braucht er eben trockene Verhältnisse und bestenfalls sollte das Material auch lichtgeschützt sein. Und wenn wir das zusammennehmen, vor allem die Trockenheit, dann sind wir in Wüstenregionen. Und das ist tatsächlich sind die idealen Bedingungen, damit sich diese Papyri, Einzelblätter oder Rollen erhalten. Und diese Bedingungen finden wir eben größtenteils in Ägypten vor, was eben auch sich daran niederschlägt, dass wirklich der größte Teil der uns bekannten Papyri in Ägypten tatsächlich gefunden wurde. Also im Rahmen von Siedlungen, die jetzt eben von der Wüste eingenommen sind. Und das Volumen, ja, also da sind wir sicher bei dem Bestand, der in den Sammlungen vorliegt, bei an die ungefähr 1 Million Texte, die mitunter eben auch noch nicht bekannt sind. Ne? Bei den bekannten Stücken bin ich ungefähr wenn ich mir jetzt diesen dokumentarischen Bereich ansehe, der die Althistoriker interessiert, bei über 60.000, die erschlossen sind, also veröffentlicht.
Und ediert. Diese 1 Million, das sind die noch nicht erschlossenen, aber bekannten Funde.
Ja,
zum das Teil, heißt, ja. Das heißt, Sie haben noch einiges an Arbeit vor sich.
Man hat noch einiges vor sich, ja.
Was ja auch vielleicht eine gute
und man braucht, Nachricht und das eigentlich das Schöne daran ist, wir sind jetzt nicht auf zusätzliche Grabungen oder zusätzliche Funde angewiesen, sondern wir können eigentlich allein das, was in der Vergangenheit in die Sammlungen gelangt ist, allein anhand dieses Bestandes können wir noch Generationen von Forscherinnen und Forschern beschäftigen.
Findet man heute denn auch noch Papyri? Oder kann es sein, dass jeden Tag irgendwo auf dieser Welt, vorrangig in Ägypten, wie ich gelernt habe, noch Papyri gefunden wird?
Das kann durchaus der Fall sein.
Das heißt, diese Zahl von 1 Million kann auch noch mal nach oben gehen.
Nur wir müssen da mit diesen Funden aufpassen. Denn die momentanen Bestimmungen, eben auch im Zusammenhang mit Regulatorien, die von der UNESCO ausgegeben wurden, ist es erstens so, dass heutzutage die Kulturgüter Ägyptens eigentlich Ägypten nicht mehr verlassen dürfen und man sich hüten sollte, von irgendwelchen Händlern irgendwas anzukaufen, weil es nach wie vor Raubgrabungen gibt und wir schon allein aus ethischen Gründen diese Raubgrabungen eigentlich nicht fördern wollen. Also all das, was jetzt einfach so irgendwo am Markt auftaucht, ist mit äußerster Vorsicht zu genießen. Man muss wissen, woher die Stücke kommen. Und das ist eben der Aspekt, der diesen Stücken anhängt, die eben am Schwarzmarkt auftauchen, auf Raubgrabungen zurückzuführen sind, dass da nicht dokumentiert ist, woher die eigentlich stammen. Ne?
Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Sie einen solchen Fund vor sich haben und ihn versuchen zu entziffern, einzelnes Blatt, vielleicht ein ganzer Text, wie auch immer. Welche Methoden nutzen Sie dafür? Wie machen Sie das? Gehen Sie Buchstabe für Buchstabe durch, Zeichen für Zeichen oder gibt es eine andere Methodik, die Sie nutzen?
Die beste Methodik ist einmal Zeit haben. Nicht glauben, ich kann jetzt einen Text von A nach Z oder von Alpha bis Omega oder vom Anfang bis zum Ende an einem Tag durchlesen. Das geht meistens nicht. Das heißt, ich muss mir Zeit nehmen und ich fange am besten an einer Stelle an, die ich auf Anhieb gut lesen kann und versuche mich anhand dieser Stelle, wo sich dann bestenfalls schon so eine zusammenhängende Wortfolge ergibt, versuche mich von dort eben...
Also wie so ein Ankerpunkt starten Sie von da.
Versuche mich da irgendwie vorzuarbeiten und habe natürlich auch immer einen Blick auf Parallelen, die mir vielleicht den Weg für eine weitere Lesung weisen können. Also es ist so ein bisschen, ja, es ist ein Puzzlespiel und man sollte tatsächlich jetzt nicht bei der ersten Zeile anfangen, wenn ich da nicht weiterkomme, sondern wie Sie richtig gesagt haben, man sucht sich einen Anker Und von dort entwickelt sich dann sozusagen der Leseprozess.
Sie sagten gerade, man soll sich nichts vornehmen, das an einem Tag zu schaffen. Es kann aber durchaus sein, das wäre meine Frage, das an einem Tag zu schaffen. Oder kann es auch mal Wochen oder Monate dauern, weil es halt so komplex ist und Sie auch den Ratschlag von Kollegen einholen müssen aus dem In- und Ausland. Sie kommen einfach nicht voran.
Ja, also ich meine, klar, gibt es die Möglichkeit, dass ich etwas an einem Tag schaffe, aber die Erfahrung lehrt, dass das eher die Ausnahme ist, vor allem bei längeren Texten. Und da muss ich der Lesung einfach Zeit geben. Ich hab da auch einmal ein konkretes Erlebnis gehabt im Rahmen meiner Dissertation. Da gab es einen gar nicht so langen Text und da war ein Wort, das hat sich mir einfach nicht erschlossen. Und dann habe ich so mich mit
Ein einzelnes Wort,
ja. Und dann habe ich mich so, weil ich schon gesehen habe, es geht irgendwie in den Rahmen von Schuldverhältnissen, habe ich mich so mit Schuld- und Vollstreckungsverfahren in römischer Zeit auseinandergesetzt und bin dann da über ein Wort gestolpert, Diastolikon, und das war's dann. Aber das war Zufall, dass ich sozusagen über die Beschäftigung oder über die breitere Beschäftigung mit diesen Schuld- und Vollstreckungsverfahren bin ich dann sozusagen über dieses Wort gestolpert, das dann tatsächlich da stand und das es war.
Ne? Das war dann Ihr persönlicher Heureka-Moment.
Ja, mehr oder weniger, ja. Aber sowas passiert eben und im Rahmen der Dissertation kann man ja auch nicht wegen jeder Frage zu den Betreuerinnen oder Betreuern laufen. Also man muss sich da auch seine eigene Erfahrung selbst ein bisschen erarbeiten und muss dem Zeit geben. Zeit, die man halt manchmal vielleicht auch gar nicht hat.
Ne? Ende 2025, Herr Sänger, gab es ja nun eine wirklich sehr, sehr gute Nachricht. Für Sie ganz persönlich, fürs Fach und auch für die Uni Münster. Die gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern hat bekannt gegeben, dass die Deutsche Akademienunion ihr Projekt mit dem Titel Die Krokodil- und Menschenmumien von Tepptünis, wenn ich das richtig ausspreche, ja, fördert. Sie und Ihre Kollegen der Universität Köln erhalten vom Bund und dem Land Nordrhein-Westfalen 4,3 Millionen Euro, um 15 Jahre lang mehrere tausend Papyrusfragmente aus Ägypten in altgriechischer Sprache zu erforschen. Was bedeutet dieses Projekt für Sie oder auch für Ihr Fach, dass Sie uns das mal einordnen? Ich habe es gerade gesagt, mehrere tausend, auf der anderen Seite gibt es über 1 Million. Sie haben jetzt 15 Jahre lang Zeit. Ordnen Sie das mal ein. Ist das eines der kleineren Projekte oder würden Sie sagen, nein, das bringt uns und unser Fach und mich persönlich schon fulminant weiter?
Ja.
Nein, wie schätzen Sie das ein?
Das ist schon ein wirklich großes Unterfangen, das da gelungen ist. Und man kann es quantitativ einordnen und man kann es aber auch der Qualität der Forschung nach einordnen. Also unsere Untersuchungsobjekte sind Papyrusfragmente, die in der Bancroft Library der University of California in Berkeley untergebracht sind. Und wir sprechen von ungefähr 20.000 Papyrusfragmenten. Das ist nicht wenig und das ist vor allem deswegen auch sehr interessant, weil es eigentlich die größte Sammlung hellenistischer Papyri ist, die momentan bekannt ist. Das heißt, wir arbeiten da Material auf, das durchaus verspricht, uns Einblicke in das hellenistische Ägypten zu geben, die wir bislang vielleicht nicht hatten. Also quantitativ ist das für die hellenistische Zeit, für die hellenistische Dokumentation, von der wir ohnehin oder die ohnehin hinter der aus römischer Zeit zurücksteht, also jetzt rein quantitativ, ist das durchaus ein absoluter Schritt nach vorne. Und wenn wir jetzt den Forschungsaspekt aus einer anderen Perspektive betrachten, dann haben wir natürlich im Rahmen des Projekts auch diese KI-Komponente, die eine große Rolle spielt. Wir arbeiten zusammen mit dem Cologne Center for E-Humanities, wo eben KI-Methoden oder Modelle ausgelotet werden sollen, um die Papyrusfragmente zueinander zu führen.
Da komme ich gleich noch darauf zu sprechen, wenn ich an der Stelle kurz einhaken darf, Herr Sänger. Also ich muss mir das so vorstellen, in Berkeley lagern diese 20.000. Mhm. Und die amerikanischen Kollegen haben Ihnen gesagt, Herr Sänger, okay, wir schaffen es hier nicht, kümmern Sie sich mal drum. Das heißt, die amerikanischen Kollegen stellen Ihnen das zur Verfügung, weil Sie es bisher noch nicht geschafft haben, diese Papiere zu entziffern. Ist das so in etwa richtig?
Ja, ich würde das jetzt vielleicht nicht mit schaffen bezeichnen, aber es liegen in dieser Bancroft Library, wurde schon einiges getan in Bezug auf dieses Material, aber der Großteil der dort befindlichen Stücke ist eben noch nicht ediert. Aber das ist jetzt kein Spezifikum dieser Sammlung, sondern das ist eigentlich in allen bestehenden Sammlungen so. Das habe ich ja schon mit der 1 Million angedeutet und über 60.000 tatsächlich veröffentlichte Papyri, dass alle Sammlungen irgendwie vor diesem Problemchen stehen, dass sie eigentlich dieses Material aus eigener Kraft nicht aufarbeiten
können. Sie schieben ja insgesamt, also Sie, meine ich jetzt die gesamte Community, einen riesen Berg an Arbeit vor sich her, oder?
Genau, und ich meine, das ist jetzt das allgemeine Problem, dass wir halt haben, dass an den Standorten einfach nicht die Ressourcen da sind, um genügend Spezialistinnen und Spezialisten anzustellen, um eben diese Arbeit zu vollenden, mehr oder weniger. Und das findet man eben auch in Berkeley vor. Und ich denke, die Kollegen und Kolleginnen in Berkeley sind durchaus froh, jetzt über unser Projekt die Möglichkeit zu haben, tatsächlich auch dass die Stücke in Berkeley eben mehr und schneller auch gesichtet und veröffentlicht werden können.
Was bei dem Titel ja nun zumindest für meine Ohren ein bisschen aufgefallen ist, ist, es geht um Krokodil- und Menschenmumien. Mhm. Bei Krokodilmumien habe ich mal eine Sekunde gezuckt und habe gedacht, Menschenmumien, das sagt mir irgendwas. Bei Krokodilen habe ich gedacht, jetzt bin ich raus, frage ich mal Herrn Sänger. Ja. Was hat das Ganze also mit Krokodilen zu tun?
Also der Ort, an dem diese Stücke gefunden wurden, Teptünis, war ein Kultzentrum des Sobek. Also es gibt dort tatsächlich einen Tempel, der Sobek gewidmet ist, und Sobek ist der Krokodilsgott, der in Ägypten auch an mehreren Stellen verehrt wurde, aber eben in Teptünis war so ein Zentrum des Sobek-Kultes. Und dieser Kult hat sich eben unter anderem darin manifestiert, dass eben, also es wurden dann im Rahmen des Tempels tatsächlich Krokodile gehalten als heilige Tiere. Und als die gestorben sind, hat man die dann eben mumifiziert und eben im Rahmen von solchen Sarkophagen oder in Sarkophagen dann eben auch bestattet, wie man das auch bei Menschen tut. Und deswegen eben Krokodilmumien. Was man dazu sagen muss, ist, dass diese Sarkophage oder Mumiensarkophage aus ausgemusterten Papyri hergestellt wurden. Also da hat man dann eben Papyri verwendet, die man nicht mehr gebraucht hat, aus dieser Makulatur eben sowas wie ein antikes Papier oder Pappmaché hergestellt, und aus dem hat man dann eben diese Sarkophage geformt. Und die moderne Forschung ist in der Lage, eben diese Sarkophage wieder so zu entwirren, mehr oder weniger, oder die Papyri, die dazu verwendet wurden, die Sarkophage herzustellen, eben wieder herauszulösen.
Sie haben die Zahl schon genannt, etwa 20.000. Wer hat jetzt eigentlich festgelegt, diese Papyri nehmen wir und diese Papyri nehmen wir nicht? Waren Sie das oder waren das Ihre Kollegen aus Köln oder in Zusammenarbeit auch mit den Kollegen in Berkeley? Also wie haben Sie das eingegrenzt, sowohl von der Quantität als auch von der zeitlichen Abfolge oder wie auch immer? Das war eine Gemeinschaftsarbeit, dass Sie sagen, bis hierhin arbeiten wir und dann arbeiten wir nicht weiter?
Wie meinen Sie bis hierhin?
Ja, dass Sie sagen, diese 20.000, aber die haben ja möglicherweise in Berkeley noch viel mehr.
Nein, eben nicht.
Nein. Das ist exakt
der Bestand.
Der Bestand?
Das ist, ja genau, war ich vielleicht zu ungenau. Ja, das ist exakt der Bestand, anhellenistischen Papyri, welche sich eben dort vorfindet. Und wir versuchen eben im Rahmen des Projekts eben diesen Gesamtbestand aufzuarbeiten. Das braucht eben Zeit, darum sind wir glücklich über die 15 Jahre und wir hoffen eben, die Erschließung dieser Stücke zu beschleunigen durch eben die KI-Verfahren.
Das wäre jetzt mein nächster Punkt, der auch, wenn ich das richtig nachgelesen habe, Herr Sänger, ein wichtiger Punkt ist, nämlich die Nutzung von künstlicher Intelligenz wird eine herausgehobene Rolle spielen. Erstens habe ich mich gefragt, war das vielleicht nicht immer schon so? Oder nutzen Sie jetzt nur andere Instrumente? Oder was ist das Spezifikum der Nutzung von künstlicher Intelligenz bei diesem Projekt?
Es ist einfach der erste groß angelegte Versuch, KI-Forschung tatsächlich nutzbringend in der Papyrologie anzuwenden. Es gibt Ansätze, wo man schon Versuche gemacht hat. Es gibt auch kleinere Projekte, zum Beispiel eben Kollegin in Florenz, Francesca Maldomini, die so ein kleineres Projekt gehabt hat, das auch versucht hat, eben mit visuellen Methoden Papyrusfragmente zusammenzufügen oder zu bringen. Das war jetzt aber ein, wie ich gesagt habe, ein kürzeres Projekt, das jetzt auch im Februar dieses Jahres zu Ende gegangen ist. Also wir sind tatsächlich das erste Langfristprojekt, das eben versucht, KI-Methoden nutzbar zu machen im Rahmen der Erschließung von Papyri.
Wenn ich KI höre, denke ich als ein Nicht-KI-Experte, das gebe ich gerne zu, beispielsweise bei den Übersetzungen heutzutage an DeepL. Das ist ein Instrument, was ich nutzen kann, das hilft mir, eine Methodik, kann ich kaufen und so weiter, fertig aus. Können Sie uns ein Instrument nennen, mit dem Sie jetzt zum Beispiel arbeiten und sagen, damit wird es einfach schneller gehen, wir können präziser arbeiten. Welche Methodik, welche Instrumente von KI stehen Ihnen da jetzt zur Verfügung?
Also das Informatikteam, mit dem wir zusammenarbeiten, hat sich jetzt einmal eingeschränkt auf visuelle Methoden. Da geht es darum, dass sie eben mit Modellen arbeiten, die eben auf der Basis von Bilddateien arbeiten und wo es eben darum geht, Bruchkanten festzustellen oder jetzt Faserverläufe zu erkennen, vielleicht eben auch Linienführung, die auf dem Papyrus erkennbar ist, das zu registrieren und eben auf dieser Basis, auf dieser visuellen Basis, Gemeinsamkeiten mit anderen Fragmenten herzustellen oder zu schauen, welche Parameter finden wir vor, mit denen wir eben, die eben uns eine größere Menge an Papyri zusammenbringen kann oder wo die Wahrscheinlichkeit da ist, dass anhand der registrierten Parameter diese Papyri in irgendeiner Weise oder diese Fragmente in irgendeiner Weise zusammengehören.
Das heißt, was erhoffen Sie sich davon? Mehr Geschwindigkeit bei der Entzifferung oder auch eine höhere Präzision oder vielleicht sogar beides?
Beides. Also sozusagen Modelle oder ein Modell zu haben, das mit einer ziemlichen Treffsicherheit Ihnen eben aus einer Datenbank Fragmente rausfiltern kann, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zusammengehören. Es bedarf dann immer noch des Menschen, der eben diese Trefferquote sichtet und analysiert und natürlich auch der KI Rückmeldung gibt. Ja, also das ist jetzt tatsächlich von den Vorschlägen, die du gemacht hast, das ist tatsächlich korrekt.
Das heißt, die KI kann dann dazulernen und soll dazulernen?
Ja, das ist sozusagen das Prinzip, das anzuwenden ist, wird als Human in the Loop bezeichnet. Also der Mensch muss in das Training der KI auf jeden Fall integriert sein. Und deswegen ist eben auch dieses Projekt so wertvoll, weil es uns eben zeigt, dass die Entwicklung und das Training valider KI-Systeme oder Modelle, das funktioniert nur, wenn eben die Informatik mit der Geisteswissenschaft oder in unserem Fall eben der Papyrologie zusammenarbeitet, weil eben auf Seite der Papyrologie die Fachkenntnis, die Expertise da ist, die notwendig ist, um tatsächlich eben genauer sagen zu können, ob das, was das KI-Modell vorschlägt, tatsächlich stimmt oder passt oder nicht.
Und Sie stellen dafür extra ein eigenes Informatikteam zusammen. Das ist auch Bestandteil dieses Projektes.
Genau. Also das wird auch in Köln wird das finanziert, dass hier eben tatsächlich ein kleines Team an IT-Spezialistinnen und Spezialisten da ist, die jetzt natürlich einerseits die Datenbank einrichten, mit der wir unsere Daten verwalten, aber dann andererseits eben auch an diesem KI-Modell arbeiten und Experimente durchführen, in die eben die Papyrologinnen und Papyrologen unseres Teams involviert sind.
Was ist die Besonderheit des Standorts Münster in diesem Projekt? Gibt es etwas, wo Sie sagen, das machen die Kölner, das machen die Amerikaner und das machen wir in Münster? Darauf konzentrieren wir uns, das können wir vielleicht auch besonders gut. Das ist eine Spezialisierung, die wir hier haben.
Also wir in Münster im Rahmen des Projekts arbeiten wir so wie die Kölner eben an der Edition der Fragmente. Also die Mitarbeiterstelle, die es geben wird, die arbeitet eben zusammen mit dem Kölner Projektteil an der Edition. Das heißt, wir sind eben für die Erschließung der Stücke aus papyrologischer Perspektive zuständig. Was wir hier in Münster aber besonders gut können, ist historische Fragen an die Papyri stellen. Also die Papyrologie ist hier in Münster ja ein Teil des Instituts für Alte Geschichte. In Köln ist die Papyrologie Teil des Instituts für Altertumswissenschaften und ist dort eingebettet in die klassische Philologie. Und ja, also wir in Münster sind in Deutschland momentan der einzige Standort, wo diese Hilfswissenschaft oder Grundwissenschaft, Papyrologie eben ganz stark an die Geschichtsforschung gebunden ist. Und wir sind daher eben, würde ich sagen, für dieses Projekt auch deswegen ein Gewinn, weil wir anhand neuer Texte, die wir erschließen, vielleicht dann eben auch ganz neue historische Fragen an dieses Material stellen können.
Wir kommen so langsam zum Ende, Herr Sänger. Wie nehmen Sie so insgesamt das Interesse auch der jungen Menschen, der Studierenden an diesem Fach, speziell vielleicht auch an Papyrologie wahr? Ist das etwas, was far away ist für die meisten Leute? Und die sagen, nee, also bleib mir mit diesem alten Zeugs weg. Oder ist vielleicht das Gegenteil der Fall, weil es sich spannende Fragen ergeben, weil sie tief in die einen Lebensalltag von vor vielen Jahrhunderten eintauchen können. Wie ist das Interesse der Studierenden?
Das Interesse der Studierenden muss geweckt werden und das funktioniert in Münster ganz einfach. Dadurch, dass die Papyrologie Teil der alten Geschichte ist, partizipieren wir natürlich auch an dem Gros der Studierenden, die eben Geschichte im Lehramt studieren.
Das heißt, die kommen mehr oder weniger automatisch
mit dieser Papyrologie
in Kontakt.
Ja, genau. Und dann kann man denen eben dieses Material im Rahmen regulärer Veranstaltungen auf ganz einfache Art und Weise näher bringen. Ich kann jetzt die Texte nicht mit ihnen im Original lesen. Ich kann auch nicht sozusagen ihnen die Texte in Originalsprache vorlegen, aber ich kann mit Übersetzungen arbeiten und ich kann die Inhalte der Papyri und die historischen Fragen, die man an sie stellen kann, ganz einfach vermitteln. Und das, was wirklich gut ankommt und was immer wieder Interesse weckt, sind eben so Gender-Aspekte. Wir kommen eben auch an die antike Frau in einer ganz anderen Weise heran als über die jetzt mehr oder weniger männlich dominierte Geschichtsschreibung der Antike. Frauenbriefe zum Beispiel. Ja, also das sind Dinge, wenn man jetzt sich gewisse Themenbereiche hernimmt, die die Studierenden interessieren könnten, dann kann man sehr leicht Interesse wecken. Und dass auch darüber hinausgehend spezifischeres Interesse für das Fach da ist, sehen wir eben anhand des guten Zulaufs, den unsere papyrologischen Spring- oder Autumn Schools hervorrufen. Also wir veranstalten mehr oder weniger einmal im Jahr so eine School. Das dauert eine Woche und da versuchen wir dann eben spezifische Interessen zu wecken. Die Studierenden haben dann eben eine Woche Crashkurs in Papyrologie, wo es eben tatsächlich dann um Entzifferung geht, also um die verschiedenen, um eben die griechischen Papyri entziffern zu können. Und
manchmal hatte man ja vielleicht als Wissenschaftler noch so das eine große Ziel vor Augen. Sie haben sicherlich vieles noch so im Sinn, gerade was dieses Projekt betrifft. Aber es kommt ja manchmal vor, dass man so den einen Text vielleicht noch entziffern will oder die eine Epoche noch genauer verstehen will. Gilt das auch für Sie? Haben Sie so ein großes Ziel noch vor Augen, wo Sie sagen, das möchte ich noch erreichen, das wäre schön, wenn ich das noch hinbekommen würde?
Ja, das hat jetzt vielleicht weniger was mit konkreten Texten zu tun, aber ich würde wirklich gerne eine zusammenhängende Studie zur Geschichte des griechisch-römischen Ägypten schreiben. Und zwar aus einer wirklich modernen oder frischen Perspektive. Also sozusagen die Fäden der sozialen und ökonomischen Entwicklung des griechisch-römischen Ägyptens anhand der Papyri in eine Gesamtstudie gießen. Das wäre wirklich ein großes Ziel. Ich hoffe, ich schaffe es. Und die Geschichte Ägyptens dadurch eben auch in einer gewissen narrativen Hinsicht so zu gestalten, dass Althistorikerinnen und Althistoriker oder auch allgemeinere Historikerinnen und Historiker sich wirklich diese Geschichte erschließen können. Das wäre wirklich eines meiner großen Ziele noch.
Also zumindest ich und ich vermute mal auch viele Hörer drücken Ihnen auf jeden Fall jetzt schon die Daumen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Papyri, das Papier der Ägypter, was ausschließlich in Ägypten hergestellt wurde, in Massen vorhanden war, das war heute unser Thema. Papyri bieten eindrucksvolle Möglichkeiten, tief in den Alltag der Menschen vor vielen Jahrhunderten einzutauchen. Eine noch junge, aber gleichermaßen faszinierende Wissenschaft. Es gibt 60.000 etwa bekannte und entzifferte Texte, aber 1 Million noch unentzifferte Texte. Also es liegt noch viel Arbeit vor Ihnen, Herr Sänger, und auch vor Ihren Kollegen. Wir drücken die Daumen. Spannend auch das Akademieprojekt, was die Universität Münster jetzt bekommen hat, beziehungsweise Sie, wo Sie 20.000 Fragmente entziffern würden. Also es liegt noch viel Arbeit vor Ihnen. Aber die KI wird Ihnen hoffentlich dabei helfen und auch für Schnelligkeit und Präzision sorgen. Ich danke Ihnen sehr für diesen tollen Einblick heute Morgen. Patrick Sänger.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.